Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
D-Day des SED-Regimes, der 9. Oktober 1989 in Erfurt, von Klaus Diederichsen.
Der Moderator erinnert daran, dass das neue Forum zum Dialog aufgerufen hat. Allen potenziellen Gesprächspartnern müsse die Möglichkeit eingeräumt werden, ihr Gesicht zu wahren.
Montag, 9. Oktober 1989. Ich sitze mitten in der Menge in der überfüllten Predigerkirche in Erfurt unter tausenden DDR-Bürgern, mutigen DDR-Bürgern. Über uns die halligen gotischen Kirchenkuppeln.
Der Moderator warnt, im gesamten Stadtgebiet stünden nach seinen Informationen Wasserwerfer bereit.
Bitte.
Der Moderator warnt vor einer Gewaltspirale und erntet dafür kräftigen Applaus. Auch die Männer mit dem Knüppel hätten Angst. Demokratisierung der DDR, das ist die zentrale Forderung an das SED-Regime.
Und die Gesellschaft demokratisch umzugestalten.
Die Menschen in der Kirche haben ihre Angst offenbar überwunden, zumindest hier im Schutz der Menge. Obwohl in der Kirchenbank vor mir, direkt vor meiner Nase, zwei auffällig unauffällige Stasi-Mitarbeiter in ihrem blaugrauen Einheitslook sitzen. Ich zum Glück dahinter, das Mikrofon im Ärmel, das Tonbandgerät in der Jackentasche versteckt. Echte Wahlen, geheim und frei unter UNO-Kontrolle. Menschenrechte, Freilassung der politischen Gefangenen, deren Zahl gerade explodiert. Die Tabus der SED werden gebrochen.
Sie muss geheim sein. Das heißt, die Wähler sind verpflichtet, eine Wahlkabine zu benutzen.
9. Oktober 1989, 20.30 Uhr. Während in der Predigerkirche in Erfurt die Forderungen des neuen Forums vorgetragen werden, sind in Leipzig, gut 150 Kilometer entfernt, 70.000 Menschen auf die Straße gegangen, ohne dass die Sicherheitskräfte eingreifen. Die Demonstranten fordern Reformen in Richtung eines wahrhaft demokratischen Sozialismus in der DDR, ähnlich in Erfurt. Wenn Reformen in der DDR verlangt werden, dann schwebt trotzdem die Frage nach der Wiedervereinigung im Raum und sie wird offen angesprochen.
Für uns ist die Wiedervereinigung kein Thema.
Veränderung hier. Werner Brunngräber, einer der Gründer des neuen Forums in Erfurt, verliest einen offenen Brief. Werner Brunngräber, damals 24 Jahre alt, evangelischer Diakon. Ich treffe ihn 4 Tage nach dem 9. Oktober in seiner Privatwohnung. Da hatte er gerade das Erfurter Neue Forum bei den lokalen Behörden angemeldet, als freie Bürgerinitiative. Der enorme Zulauf zur Opposition kam für Werner Brunngräber damals völlig überraschend.
Da ist was ganz Komisches passiert. Es gab keine Werbung, es gab keine Plakate dafür, es ist in den Medien nicht verkündet worden, es gab auch keine Werbung in kirchlichen Schaukästen, es hat sich nur herumgesprochen. Die Veranstalter wollten über gesellschaftliche Fragen sprechen und haben daran gedacht, dass da 20 bis 30 Menschen zusammenkommen und 20 Uhr sollte das beginnen und bereits eine halbe Stunde vorher waren ca. 800 Leute da.
Wie war denn so die Stimmung?
Ich denke, die Stimmung war für jemanden, der da mitten in der Masse stand, wir haben Kraft. Es ist erstaunlich, dass wir so viele sind.
Wie war das denn für dich?
Für mich war es ungeheuer aufregend. Und ich habe gedacht, jetzt passiert etwas in diesem Land. Sowas habe ich noch nie erlebt. Das war was Ungeheures, das war was vollkommen Neues. Und dass es dann plötzlich also so eine Offenheit und so viel Zivilcourage aufbrach, das war das Erstaunliche. Eine gezielte politische Veranstaltung, sowas habe ich vorher noch nie erlebt.
Was hat sich da verschoben?
Ich denke, es gibt auf den ersten Blick zwei Gründe. Der eine Grund ist der, dass sehr viele Menschen über Ungarn oder über die Botschaften in Prag und Warschau versuchen, das Land zu verlassen und in der BRD zu wohnen. Das hat solche Ausmaße angenommen, dass es, glaube ich, keinen DDR-Bürger gibt, von dem nicht irgendein Bekannter ausgereist ist oder geflüchtet ist.
Das ist so täglicher Gesprächsstoff.
Ja, und dass dieses Thema öffentlich nicht behandelt wird, die Gründe, warum gehen Menschen hier weg, also weder in den Medien, ja, noch in irgendeiner anderen Form, dass das also öffentlich oder offiziell nicht spürbar wird, das löst Unmut aus. Da muss doch drüber gesprochen werden, warum das so ist.
Wenn Leute unser Land verlassen, stehen wir mitunter sprachlos still und können es oft gar nicht fassen, dass wer mit uns nicht leben will.
Etwa 100.000 DDR-Bürger waren bereits bis zum Sommer 1989 aus der DDR ausgereist. Legal mit Ausreiseantrag oder illegal, zum Beispiel über die geöffnete grüne Grenze in Ungarn. Anfang Oktober 1989 gelang Tausenden die Ausreise über die westdeutschen Botschaften in Warschau und Prag. Diese gewaltige Ausreisewelle wurde in den DDR-Medien noch weitgehend verschwiegen oder denunziert, genau wie die friedlichen Bürgerproteste. Wie wenig das half, hört man bei den Wortmeldungen in der Erfurter Predigerkirche.
Mir geht es eben ganz besonders darum, was unsere Presse über unsere Aktion oder über die Aktion derjenigen aussagt, die sich Gedanken machen. Dass es totgeschwiegen wird, dass es deklassiert wird, falsch dargestellt wird. So viele Asoziale und Kriminelle gibt es ja gar nicht.
Nicht enden wollender Applaus. Man spürt die befreiende Wirkung des offenen Wortes.
Ich möchte hier meinen eindeutigen Protest klar machen. Ich halte nichts von der sensationslüsternden Masche der westlichen Medien. Informationsquelle bleiben, wie unsere Medien sich nicht entscheiden, über die Situation, die Probleme des Landes zu berichten. Die Unfähigkeit der staatlichen Organe zu lernen, bewegt mich dazu, mich hier ganz klar und eindeutig zu den Befürwortern und zu den Mitarbeitern des neuen Forums zu erklären heute Abend.
Dörte Henning, die Sprecherin der Arbeitsgruppe Presse im Neuen Forum, greift die Propagandamaschine der SED scharf an. Nach fast jedem ihrer Sätze befreiender Applaus und am Ende gemeinsames, befreites Lachen.
Es ist notwendig, die Art der Berichterstattung zu verändern. Dazu gehört, Feindbilder abzubauen, die Sprache des Kalten Krieges zu vermeiden, sowie gezielte Desinformation und Angstmacherei zu unterlassen. Dabei denken wir auch an die Kinderzeitungen. Die bewusste Verdummung muss ein Ende haben. Die durch Partei und Regierung zensierten Medien müssen durch eine unabhängige Presse ersetzt werden. Welche ein vielfältiges Meinungsspektrum widerspiegelt. Westmedien sollen nicht erst Informationen, die die DDR betreffen, verbreiten können. Dazu ist es notwendig, Informationen vom allgemeinen Interesse nicht zu verschweigen, zum Beispiel Umweltdaten. Menschenrechte sind keine inneren Angelegenheiten. Widersprüche müssen offen diskutiert werden. Ursachen an Missständen dürfen nicht im Ausland gesucht werden. Die Kritik muss im eigenen Land beginnen. Oberste Klinge. Das ist der
Basisdemokratie war einer der Schlüsselbegriffe der DDR-Opposition im Herbst 1989. Das neue Forum verfolgte damit eine pragmatische, gleichsam realpolitische Strategie, weil auch kritische SED-Mitglieder angeworben werden sollten. Die offenen Diskussionsforen über die Zukunft der DDR, wie in der Predigerkirche, nahmen linientreuen SED-Politikern den Wind aus den Segeln. Wie auch der Demonstrationsruf:
Keine Gewalt! Keine Gewalt!
Keine Gewalt! Das wirkte gegen die Angst vieler Uniformierter mit dem Knüppel in der Hand und gegen die eigene, sehr berechtigte Angst der Oppositionellen vor der fast noch allmächtigen DDR-Staatsgewalt. Werner Brunngräber, der damalige Diakon.
Ich habe natürlich auch Angst, kann also nicht sagen, dass ich angstfrei bin. Wobei meine Angst, wenn ich zum Beispiel so eine große Veranstaltung erlebe und merke, es sind also nicht nur 20 oder 30, die Ähnliches wollen wie ich, sondern ein paar Tausend, auch wenn man da differenzieren muss, das gibt mir Kraft, meine Angst zu überwinden.
Wie ist das für dich? Also hast du dann auch mal schlaflose Nächte?
Ja, ich habe schlaflose Nächte oder ich habe schon zweimal in den letzten Wochen davon geträumt, verhaftet zu werden, zum Beispiel. Es ist also so, dass ich das nicht überwunden habe. Und ich glaube auch die Leute, die vor dem Mikrofon sprechen und die ihren Namen und ihre Adresse sagen, haben das nicht überwunden, diese Angst. Sie haben nur Kraft, sich mit dieser Angst auseinanderzusetzen.
Also ich habe mal den Begriff gehört, Stasi-Neurose, würde das darauf zutreffen? Aber eine Neurose ist es ja eigentlich nicht.
Ich denke, es gibt auch eine Art Stasi-Neurose, dass man also hinter jedem Betonpfeiler und hinter jeder Litfaßsäule gleich Stadtsicherheitsbeamte sieht mit Richtmikrofon und dass man in jeder Wohnung unter dem Tisch Wanzen sucht. Diese Angst kann sich manchmal breit machen oder dass sich auch in kirchlichen Gruppen die Angst breit macht, der oder der könnte ein Spitzel der Stadtsicherheit sein oder ein Zuträger und dass man dann gegenseitig so, dass es so ein heimliches Misstrauen gibt. Das würde ich als Stasi-Neurose bezeichnen.
Nach der Maueröffnung erfuhr Werner Brunngräber durch die Öffnung seiner Stasi-Akten, dass in der Gründungsgruppe des neuen Forums Erfurt 2 von 18 Mitgliedern Stasi-Spitzel waren. Die Provinzopposition musste in der Regel noch vorsichtiger agieren als die Großstadtopposition, sagte Werner Brunngräber. Die Erfurter Kirchen boten 1989 Schutz gegen Zuführung, wie Verhaftungen damals offiziell hießen, gegen Wasserwerfer und Schlagstockeinsätze.
Ich denke aber, in Erfurt ist die politische Führung auf einem relativ harten Kurs und sie ist nicht demonstrationsgewohnt. Und es gäbe jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, die politische Führung an Demonstrationen gewöhnen, das würde erstmal zu sehr harten Gegenmaßnahmen führen, davon bin ich überzeugt. Also zu sehr vielen Zuführungen, zum Einsatz sicherlich auch von Wasserwerfern und Ähnlichem und von Schlagstöcken. Und ich denke, dass eine Demonstration in Erfurt im Moment etwas wäre, was den harten Kurs gegenüber uns rechtfertigen würde.
Den harten Kurs hatte ich einige Tage zuvor am 40. Jahrestag der DDR in Leipzig an der Nikolaikirche am eigenen Leib erfahren. Ich wurde zum gejagten Demonstranten, als sich hunderte DDR-Bürger in lockeren Gruppen um die Nikolaikirche herum versammelten. Die Volkspolizei und die Stasi behandelten die friedliche Versammlung, eigentlich eine Art politischer Innenstadtspaziergang zum DDR-Jahrestag, als illegale Zusammenrottung und scheuchten uns in einem Katz-und-Maus-Spiel von der Nikolaikirche zum Leipziger Hauptbahnhof. Die Spaziergangdemonstranten kehrten immer wieder zurück zur Nikolaikirche, dem zentralen Symbol des gewaltfreien Widerstands. Dann verhafteten 4 Stasi-Mitarbeiter in Zivil, plötzlich, ohne Vorwarnung, vor meiner Nase völlig friedfertige Einzelpersonen aus der Menge und zwangen sie in Gefangenentransporter. Angststarre unter allen Umstehenden. Niemand griff ein. Es gab nicht einmal verbale Proteste. Einen derartig großen Respekt vor der Staatsmacht kannte ich aus dem Westen nicht. Einen Tag später, am 8. Oktober 1989, war ich in Gotha und traf zufällig auf eine Panzerkolonne auf dem Weg zur Verladung am Bahnhof. Ein Kratfahrer fuhr voran und winkte meinen Kleinwagen mit Westkennzeichen auf den Seitenstreifen der engen Pflastersteinzufahrt, und die Schützenpanzer dröhnten an mir vorbei. Mein Gedanke: Die Panzer fahren wahrscheinlich zum Einsatz gegen die Demonstranten auf der Montagsdemo in Leipzig. Das machte mir Angst. Statt die Montagsdemo in Leipzig besuchte ich lieber die Großversammlung des neuen Forums in der Erfurter Predigerkirche. Denn die blutige Niederschlagung der Studentenproteste in China Anfang Juni, die sogenannte chinesische Lösung, lag in der Luft.
Diese Angst ist immer da. Man hat die Bilder im Fernsehen verfolgt, man hat die tagelangen Proteste dieser jungen Leute mitgesehen und hatte lange die Hoffnung, dass es tatsächlich auch zu einer Lösung im Interesse der Menschen in China gekommen wäre, dass diese Lösung damals nicht gesucht worden ist, sondern dass sich die Betonköpfe durchgesetzt haben mit Gewalt. Das hat betroffen gemacht, sicherlich hierzulande noch stärker als anderswo, weil wir die ähnliche Situation vor Augen hatten.
Karl-Heinz Meissner, Jahrgang 1934, gehörte zur Opposition gegen das SED-Regime. Er hatte als 19-Jähriger den DDR-Aufstand vom 17. Juni 1953 in Leipzig selbst miterlebt.
Ich war damals Student in Leipzig und musste mit ansehen, wie ein Mensch, ein Mann, etwa im Abstand von einem Meter neben mir eine Schusswunde im Oberarm bekam während der Demonstration. Das hätte auch mich treffen können.
Der 17. Juni 1953. Der Einmarsch in Prag 1968. Das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking im Juni 1989. Und die Gerüchte um die einsatzbereiten Panzer zur Montagsdemo in Leipzig. Diese Geschichten waren gegenwärtig, als am 9. Oktober 1989 tausende Menschen den Mut hatten, sich in der Erfurter Predigerkirche zu versammeln. Vor der Kirche wartete die Staatsmacht auf den Befehl zum Eingreifen. Und in der Kirche löste zugleich die Forderung nach Entmilitarisierung der DDR-Gesellschaft Begeisterungsstürme aus.
Unser zentraler Gedanke ist die Entmilitarisierung von Staat und Gesellschaft.
Für die Arbeitsgruppe Wehrdienst des neuen Forums sprach, immer wieder von tosendem Applaus unterbrochen, Ulrich Seifert.
Erstens Kindergarten, Beseitigung von Kriegsspielzeug. Keine Feindbilder aufbauen und keine Idealisierung des Soldatentums im Militär. Zweiter Punkt, die Oberschule und erweiterte Oberschule, Abschaffung des Unterrichtsfaches Lehrerziehung. Einführung des Unterrichtsfaches Friedenserziehung. Verweigerung des Rechts auf Wehrdienstverweigerung.
Zum Abschluss der Vollversammlung des neuen Forums Erfurt warnt der Moderator vor den einsatzbereiten DDR-Sicherheitsorganen vor der Kirchentür. Nur bis zu 3 Personen sollten sich zusammen auf den Nachhauseweg machen, da größere Gruppen als illegale Zusammenrottung gewertet werden könnten.
Bitte macht auf dem Nachhauseweg eure Nachbarn aufmerksam, dass ihr nicht verleitet zu Provokationen. Wir wollen gewaltfrei bleiben.
Niemand in der Erfurter Predigerkirche konnte an diesem Abend des 9. Oktober 1989 auf seinem Nachhauseweg wissen, wie es mit der DDR am nächsten Tag weiterging. Bleiben und schweigen? Bleiben und kämpfen? Oder doch lieber ausreisen, solange es noch irgendwie möglich ist? Sogar die Grenze zur Tschechoslowakei war ja von der SED geschlossen worden. Der Erfurter Pfarrer Karl-Heinz Meißner.
Heute allein sind es also 2 Menschen gewesen. Der eine ist illegal, wie es hierzu heißt, über die ungarische Grenze verschwunden. Und ein zweiter, der inzwischen seinen jahrelang beantragte Ausreise bekommen hat und der nun auch morgen gehen wird. 2, die wieder fehlen.
Also Ausreise ist hier Tagesgespräch?
Eigentlich ja. So nach dem Motto 3x ND, noch da, na du, nun denn.
Was heißt ND?
Neues Deutschland eigentlich, das ist die Formel, die Abkürzung für diese Zeitung, aber sie wird wohl jetzt so auch interpretiert. Nun denn, das möchte ich allerdings so auffassen, dieses dritte ND, dass es nun Zeit wird, da du noch da bist, nun soll es also auch wirklich die Hemdärmel hochgekrempelt werden und nun soll auch wirklich versucht werden, mit denen, die da sind, gewissermaßen einzuklagen, dass dafür, dass wir hier sind, der Lohn sein müsste, die Dinge anders zu gestalten, als sie bisher gewesen sind.
Am 13. Oktober 1989, 4 Tage nach dem entscheidenden Montagabend, beschreibt Werner Brunngräber seinen persönlichen Zwiespalt mit Blick auf ausreisende DDR-Bürger.
Für mich selber wird es immer spannender hier. Also in mir bricht ganz viel neue Hoffnung auf, zum Beispiel, dass ich diese Zivilcourage bei ganz vielen Leuten entdecke, bei denen ich nicht damit gerechnet habe. Und es gab eine Zeit, da war ich wütend auf jeden, der gegangen ist. Ich habe gesagt, persönlich kann ich das verstehen, aber eigentlich ist es die Flinte ins Korn werfen und die Heimat verlassen. Eigentlich ist es also eine Flucht vor dem Platz, an dem man eigentlich gestellt ist. Im Moment sehe ich natürlich auch, dass durch diese große Massenflucht, dass die auch etwas ermöglicht hat. So wie die Demonstrationen in Leipzig das Gespräch ermöglicht haben, so hat die Massenflucht ermöglicht, dass politische Fragen viel stärker in das Bewusstsein des Volkes gerückt sind. Und ich gehe davon aus, das ist meine Hoffnung, dass diese Flucht bald versiegt, dass das bald aufhört. Damit rechne ich auch.
Im Oktober 1989 fliehen 57.000 DDR-Bürger in den Westen. 36.000 dürfen legal ausreisen. Der Bezirk Erfurt entwickelt sich nach dem Montag in der Predigerkirche bis Ende Oktober mit 39 Demonstrationen zu einem der Zentren der DDR-Proteste.
Am 14. Oktober 1989, dem letzten Tag meiner DDR-Reise, erlebte ich im Theater Erfurt die Premiere des historischen Ideendramas Ritter der Tafelrunde. Das Stück von Christoph Heim, Uraufführung im April 1989 in Dresden, wirkte auf mich wie ein Aufruf zu genau dem demokratischen Bürgeraufstand, den ich in der Predigerkirche gerade miterlebt hatte. Die SED-Parteikader in der ersten Reihe hatten die Aufführung unter Protest verlassen, wurde mir damals erzählt. Kein Wunder, Denn das Publikum konnte manchen sturen und vergreisten Ritter an der Tafelrunde leicht mit den Hardlinern in dem eigenen Politbüro verwechseln. Und sollte es auch.
Anders kommt, da haben nicht Sie sich geirrt, die Geschichte hat sich geirrt.
Der Betonkopf Ritter Keil singt auf der Bühne das hohe Lied auf das angeblich real existierende Gesellschaftsparadies. Und der jugendliche Rebell Mordred macht ihn dafür öffentlich lächerlich. Der Tyrann auf der Bühne wird ausgelacht. Die ewige, vergebliche Suche nach dem Gral, Sinnbild für die glückliche kommunistische Zukunft, eine Hoffnung, an die sich nur noch der gefährliche Betonkopf Keil mit seinen brutalen Gewaltfantasien klammert. Seine Botschaft an die rebellische Jugend, Gehorsam oder Tod?
Willst du alle jungen Leute umbringen?
Entweder der Gral oder sie.
Du bist doch!
Betroffenes Schweigen im jugendlichen Publikum.
Luft zum Atmen, Vater!
Du wirst viel zerstören.
Vater?
Ja!
Die Ritter der Tafelrunde enden mit einem lauten Schrei nach Befreiung, einem Revolutionsaufruf des jugendlichen Rebellen Mordred gegen seinen Vater König Artus. Eine radikalere Regimekritik auf einer DDR-Theaterbühne konnte ich mir damals als Westdeutscher kaum vorstellen. 3 Tage später wurde der oberste Betonkopf im Politbüro gestürzt, Erich Honecker.
Herzlich willkommen.
Norin?
Ach Mensch, irre.
Mensch.
So, ein Traum.
2 Monate nach dem Mauerfall besuchte ich einen Auftritt des Autors Christoph Hein in der Katholischen Akademie in Hamburg. Wieder begegnet mir, nun bereits Anfang 1990, die Skepsis eines DDR-Oppositionellen der ersten Stunde mit Blick auf eine mögliche Wiedervereinigung. Dieses Mal nicht aus dem Blickwinkel vor dem Mauerfall, sondern nach dem Mauerfall. Christoph Hein sagte damals,
eine Wiedervereinigung wird es nicht geben. Wenn, dann wird es nur eine Einverleibung geben. Westdeutschland wird sich nicht einen Millimeter bewegen müssen. Westdeutschland wird den Mund ganz groß aufmachen und dann fallen wir da rein.
Christoph Heins Theaterstück Ritter der Tafelrunde war für mich nach dem Erlebnis der mutigen Erfurter Bürger in der Predigerkirche eine Art Prophezeiung des D-Days des SED-Regimes. Aber selbst der Autor Christoph Hein hatte 1989 nicht damit gerechnet, dass es dann so schnell ging.
Ich muss Ihnen sagen, ich bin eher überrascht, dass es so schnell dann ging. Und ich glaube keinem, der sagt, das hat er vor einem halben Jahr schon gewusst. Ich glaube nicht, dass einer vor einem halben Jahr das gewusst hat.
Bei meiner Ausreise aus der Deutschen Demokratischen Republik am 14. Oktober 1989 hatten die Worte Demokratische Republik in meinen Ohren einen anderen Klang, einen anderen Inhalt bekommen. Eine mutige, idealistische Minderheit hatte die Diktatur zum Einsturz gebracht. Aber Christoph Hein blickte trotzdem im Januar 1990 skeptisch in die Zukunft.
Geschichte liebt eigentlich die Ironie und ihm hat das eigentlich immer ganz gern, wenn dann nach einer Wendung eine völlig andere Wendung kommt. Das hat Geschichte eigentlich in all den Jahrtausenden bewiesen, dass sie das eigentlich schätzt, diese Art von Ironie. Und insofern wird das einsetzen ganz kräftig und ich denke, dass wenn jemandem die Zukunft gehört, in allen Staaten der Welt, denke ich, gehört sie den Opportunisten. Das wird immer so bleiben. Bei allen Veränderungen, die wir machen, das werden wir auch nicht verändern können.
D-Day des SED-Regimes. Sie hörten eine Sendung von Klaus Diederichsen über den denkwürdigen 9. Oktober 1989 in Erfurt. Es sprachen der Autor und Heidrun Bartholomäus, Technik Andreas Krause, Regie Klaus-Michael Klingsporn, Redaktion Winfried Sträter.
Musik.